Hier bist du richtig, wenn du mehr Ideen brauchst, wie man eine Beziehung retten kann oder wie man eine Beziehung verbessern kann. Mein heutiger Gast, Dr. Rudolf Sanders, zeigt dir, wie das geht. Er ist Diplompädagoge, ist ein integrativer Paartherapeut und hat ein wunderbares Konzept entwickelt mit der Partnerschule, um Erwachsenen zu zeigen, wie das so geht. Er ist darüber hinaus ehrenamtlicher Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend, Ehe- und Partnerschaftsberatung. Seit dem Jahr 2000 ist er Herausgeber einer Zeitschrift, die ich dir sehr empfehlen kann. Sie heißt Beratung aktuell und du findest den Link dazu in den Shownotes. Es war ein wunderbares Gespräch mit ihm und ich kann dir wirklich nur empfehlen, bleib bis zum Ende dran und hör dir einfach an, welche tollen Tipps dieses Urgestein der Paarberatung hat.
Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Nonstop-Marketing zu machen. Also, los geht's!
Heute freue ich mich mal wieder total, dass ich einen ganz bezaubernden Gast habe und wer Lust hat, sich das Video anzuschauen, kann ihn sogar sehen. Dr. Rudolf Sanders ist heute hier und ich sehe dich heute zum zweiten Mal oder sogar zum dritten Mal online. Ich hatte ja schon das Vergnügen, dich beim Paartherapie-Online-Kongress vom Junfermann Verlag interviewen zu dürfen und dein Buch, Die Partnerschule, hat mir so gut gefallen und du als Mensch mit deiner Haltung, mit deinem Wissen, mit deiner Motivation, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, fand ich so großartig, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt dein Wissen auch hier in meinem Podcast weitergeben. Vielen Dank, dass du dir dafür nochmal die Zeit genommen hast.
Aber gerne doch. Ich freue mich immer, wenn Menschen wie du die Idee, die ich habe, spüren, das ist wichtig, und sagen, boah, da können wir was zusammen für die Welt machen.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich deinen Satz zitiert habe, der relativ am Anfang steht, besser was Neues mit dem Alten als das Alte mit jemand Neuen.
Genau.
Wir nehmen uns ja überall hin selbst mit und ich habe so oft Klientinnen, die da sitzen und sagen, ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich schon wieder einen Partner oder eine Partnerin, wo ich das Gleiche erlebe. Das gibt's doch nicht. Ich habe immer so viel Pech, wo ich sage, ja, manchmal gibt's ja auch Muster, die in einem selber einfach dafür verantwortlich sind. Und ich habe in deinem Buch gelesen, du bist genau wie ich, du verstehst dich ja auch als Detektiv, zu gucken, wo kommt das her? Und das finde ich immer so die spannendste Aufgabe und dann auch Menschen zu zeigen, hey, es gibt immer einen guten Grund, warum du dich bisher so verhalten hast oder warum dein Partner oder eine Partnerin so war. Wir wissen das am Anfang nur noch nicht.
Und das ist ja übrigens genau der Grund, warum eigentlich Paare kommen. Die sagen an der Oberfläche, oh, wir wollen uns trennen, wir haben uns nichts mehr zu sagen, auseinander verloren, alles so sekundäre Sachen. Eigentlich wollen die wissen, wie ticke ich, wie tickst du und warum finden wir nicht zueinander?
Ja. Und weißt du,
das aufzugreifen ist unsere Aufgabe.
Ja, und weißt du, das sind oft Sachen, da kommst du alleine einfach nicht hin.
Also, wir sind betriebsblind. Ich sage denen, gute Leute, sie haben alles bisher getan, das Beste, was sie konnten. Nur war es nicht immer zielführend. Ne? Und das ist ja die Kunst, herauszufinden, warum handle ich, wie ich handle? Ja. Um dann, erst wenn ich es verstehe, erst dann kann ich was anderes machen.
Du hast so schön geschrieben, den Sinn im Unsinn finden.
Ja,
den Sinn. Weil wir merken ja oft, naja, also ich handle da gerade so ein bisschen drüber, aber man versteht das ja oft erstmal nicht. Und ich mache dir mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du diesen Glaubenssatz oder diese Überzeugung auch manchmal so findest. Aber öfter gibt es manchmal Partner, die zum Beispiel sich so sabotieren und obwohl sie die beste Beziehung haben könnten, sich so im Wege stehen, weil sie unbewusst so ein Gefühl haben, ich bin es gar nicht wert, ich bin nicht liebenswert oder auch ich muss mich strafen. Oft für irrationale Dinge, wo man als Erwachsener sagen würde, Quatsch. Aber das innere Kind ist vielleicht noch in dieser Angst, irgendwas völlig falsch gemacht zu haben und verweigert sich diese Liebe. Und das finde ich immer so berührend, wenn man dann sagt, nee, dein Partner ist vielleicht gar nicht böse in dem Verhalten, sondern vielleicht bist du so eine tolle Frau, dass er sagt, ich habe dich gar nicht verdient.
Genau. Und das ist ja der Punkt, da kommen wir über Laber, über das Reden nicht allein dran. Und deshalb arbeite ich ja sehr viel. Ja, mit kreativen Medien. Also statt lange darüber zu erzählen, ich greife das mal auf, jetzt schon das Beispiel, was du sagst. ich fühle mich überhaupt nicht wert und was weiß ich. Da gehen wir jetzt weiter nicht rein. Also es ist der zweite, dritte Schritt, nachdem wir so die Beziehung aufgebaut haben, dass sich Leute wirklich wohlfühlen. Der zweite Schritt, dass man dann sagt, was für eine Idee von Paar hast du, auch das nicht durchs Reden, sondern indem jeder nach einer Induktionshypnose eine Tonfigur macht mit geschlossenen Augen. Boah, hätte ich gar nicht gedacht, aber das ist es. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Wo kommt das eigentlich her? Und da mache ich so eine Induktionshypnose zur Kindheitsgeschichte. Wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Und interessant, und das wird dann gemalt. Und interessanterweise ploppen dann Dinge, Erinnerungen auf, in Mustern, in Farben, in einzelnen Szenen, die wir uns gar nicht mehr erinnern können. Und das ist die große Sache unseres, der Vielfältigkeit unseres Gehirns. In Entspannung haben wir zu ganz vielen Dingen Kontakt und können sie symbolisieren. Und über das Symbol dieses Bildes, aha, dann wird da was so aufgeschrieben, expressiv, runter, runter, runter. Und auf einmal ist jemand bei dieser alten Geschichte, mir fällt von vorgestern ein, eine junge Frau, Mitte 30, die sich genauso im Wege steht, gerade in ihrer beruflichen, wird Therapeutin auch immer, ich kann doch eigentlich kein Geld dafür nehmen, was ich mache. Ja, du musst doch leben, ja, aber trotzdem fällt es mir schwer. Gucken wir uns das mal an. Und die hat solche Erfahrungen gemacht. Die wollte als Kind schneidern, zum Beispiel, 10 Jahre, legt sich was auf die Erde, um sich zu malen. Was sagt die Mutter? Ach, du platte Flunder, bist sowieso zu dick.
Oh.
Dann hat sie das, was sie angeschneidert hat, weggeschmissen. Und da gab es noch 2, 3 andere. Ach, dann hat sie auch so Gedichte geschrieben, so sehr, also kleine Romane. Das entdeckt die Mutter und sagt dann im Freundeskreis, ja, ich musste es lesen, diese kitschigen Liebesgeschichten. Furchtbar. Ja. Wenn ich doch so als Kind verletzt worden bin, dann ist es doch hoch sinnvoll, dass ich mich davor schütze. Also ich baue was auf und das war damals hochadaptiv. Hochadaptiv. Nur heute, wenn ich dann, habe ich auch noch die Idee, es ist immer noch nicht gut, was ich mache. Hey, doch, das ist gut, was du machst. Fertig aus. Und das eine vom anderen zu trennen, das ist ein wichtiger Schritt für die Arbeit mit Paaren, weil dann wir solche Übertragungen auflösen können.
Also da bin ich 100% bei dir. Und ich finde es immer so spannend, wie der gleiche Gedanke mit unterschiedlicher Herangehensweise auch gemacht werden kann, ja. So wie du das eben so wunderbar über Ton, über Malen machst, bin ich halt diejenige, die einfach, ich sage es mal pragmatisch, über ein Neurobiofeedback an der Hand zieht und dann halt so diese Eckdaten bekommt, wie da ist ein, der Glaubenssatz, ich bin nichts wert, kommt aus dem Alter von 30 bis 20, 20 bis 10, 10 bis 5, dann landest du beim Alter 5. Und dann kannst du den Kontext noch eingrenzen. Manchmal ist es nicht das eigene, sondern vielleicht war deine Mutter diejenige, wo immer sich nichts wert gefühlt hat.
Natürlich.
Geh in Resonanz. Und das kannst du halt alles mit Hilfe des Ringtests auch lösen.
Aha.
Das ist was, da mache ich nochmal eine ganz eigene Folge, weil das ist so abgefahren. Ich finde, das kann man nicht glauben, dass das funktioniert, wenn man es nicht selber gespürt hat. Das ist wirklich ein Phänomen, aber ich bin so froh, dass du auf die Art und Weise, wie du das machst, da auch gut rankommst, weil es können nicht viele diesen Ringtest, da musst du innerhalb von 300 Millisekunden ziehen können. Das ist schon so eine Sache, die ist nicht immer so einfach und ich glaube, manche Leute brauchen auch eher diesen Zugang und ich finde das so unfassbar von unserem Gehirn, wenn man so irgendeinen Weg findet, an das unbewusste Wissen ranzukommen und das einfach entstehen zu lassen. Ne?
Und das ist ja entscheidend, dass wir beide der Überzeugung sind, dass unser Gewordensein uns geprägt hat, auch in unserem Fühlen, Denken, Handeln. Und nun, für all die sich das Ansehen anhören, Kolleginnen, Kollegen, die dann sagen, ah, ich mach's doch anders, aber, und das ist wichtig jetzt, dass jeder seinen Weg findet. Deshalb nenne ich die Partnerschule bewusst auch einen anderen Weg, in Paarberatung, Coaching, Therapie. Das meint damit, dass ich von Beginn, also ab 1990, wo ich angefangen bin, unter den Alltagsbedingungen einer ganz normalen Beratungsstelle, Hagen und dieser Lohn mit Paaren zu arbeiten, ausgehend von deren Wunsch, die wollen zusammen glücklich werden. Die wollen das, ja, miteinander glücklich werden. Ich bleibe mal so kurz. Sie wollen ihre Ehe retten, ihre Partnerschaft retten. Manche haben auch, ich hatte ehrlich schon mal, der war mit der fünften Partnerin da. Und da sagte ich so, ey, jetzt muss es aber gelingen, ne?
Das ist ja echt interessant.
Und zwar genau das war der Punkt, was du vorhin angeschnitten hast. Da hat er festgestellt, ich mache immer wieder den gleichen Scheiß, ne?
Ja. Aber wie cool ist, wenn ich traut, fünfmal zu dir zu kommen und dann zu sagen, okay.
Also nicht mit nicht zu mir.
Also ich hatte gerade aber fünfmal.
Ja, aber nicht bei mir. Aber es waren, der hatte schon vorher Beziehungen. Ja. So, und jetzt komme ich dazu zurück. Wenn wir das wissen, und dann haben wir, jeder von uns hat unterschiedliche Zugänge, wie du das vorhin erzählt hast, ich habe einen anderen Zugang, und jeder, auch denen, die das zuhören, haben ihren Eingang, eigenen Zugang. Nur müssen wir wissen, aha, so komme ich an diese frühen Muster ran. Das ist das eine. Und das reicht nicht aus. Natürlich, wir müssen eine gute Beziehung haben, wenn die Leute nicht das Peinlichste bei uns bereit sind zu erzählen. Ja. Da können wir alles vergessen. Ja. Dass die, also was ich für Sachen höre zum Teil, ja, so ist es. Du konntest dich anders urteilen, bloß nicht.
Ganz
so.
Genau.
Und dann, das ist ja das Spannende, wir wollen ja nicht dumm sterben, sag ich mal. Wenn wir das rausgefunden haben, wie stehen wir uns eigentlich selber im Wege? Was wollen wir dann? Wir wollen lernen, wie wir stattdessen machen können.
Ja.
Und das ist das eine der stärksten Übungen. Ich unterbrich mich, wenn ich zu viel.
Nee, erzähl ruhig.
Da ist ja einer so bom, 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 ne? Engagiert. Oh, wie soll ich damit umgehen, wenn der andere auch noch? Dann verhaken die sich. Manchmal spricht man auch von hocheskalierenden Streitsituationen. Und dann laber, laber, laber. Nee, was machen wir? Nicht am Anfang, ne? So im Laufe des Prozesses der Partnerschule. Wir nutzen die Budo-Kampfkunst. Budo-Kampfkunst. Das heißt, wir arbeiten in der Partnerschule viel mit dem ganzen Körper. Und Budo-Kampfkunst heißt, Budo heißt die Kunst, das Schwert nicht zu benutzen.
Ja.
Wenn man das aber nicht benutzen will, dann muss man es erstmal lernen. Wie benutze ich das denn? Also symbolisch für ein Schwert haben wir so Stäbe. Richtig, boah. Dann gehen wir nach draußen. Wobei kleinen Rahmen in der Praxis. Und dann lernen wir erstmal die hinter so. Und dann zielen wir mit dem Stab, mit aller Kraft. Und vor allen Dingen lernen wir auch mit dem Ton dabei. Nicht so, so richtig.
Ich mache mal noch die Tonspur dazu, was man nämlich jetzt für die Leute, die es nur hören, nicht sehen kann. Du hast praktisch hinter deinen Kopf gegriffen und dann nach vorne gezogen gerade.
Danke, richtig.
Ja, gerne. Ich synchronisiere mal.
Ja, synchronisiere mal. Und das andere, für die mit der Tonspur, ohne wir halten den Stab vor uns, etwa oberhalb unserer Augen, um unseren Kopf zu schützen. So, und der andere, und da muss
waagrecht,
ich...
genau, so.
Waagrecht, dagegen. Und ich muss richtig auch dagegen halten können. Das kann ich nicht nur einfach erdulden, bitteschön, sondern ich bin dir ein Gegenüber. Und jetzt sind wir dahin, wo wir hinkommen wollen. Ich bin dir ein standhaftes Gegenüber. Dazu brauche ich einen eigenen Stand, Kontakt zu meiner Würde, zu meiner Einmaligkeit. Dann kann ich dir ein standhaftes Gegenüber sein. Und du bist mit dem, wie du auf mich zielst, ein engagierter Akteur. Ja. Mhm. Du hast richtig was, boah, boah, boah. Und das Wichtige ist, ich darf den Stab des anderen nicht berühren. Also Budo, die Kunst, das Schwert nicht zu benutzen. Ich zeige dir alle meine Energie. Ich bin sowas von engagiert, ne? Aber ich werde dich nie verletzen. Mhm. Und deshalb, also all mein Bemühen ist darum. Und deshalb machen wir zur Begrüßung immer Folgendes. Jeder von hat uns ja Gewaltkompetenz. So, und die symbolisieren wir mit einer Faust. Mit der rechten Hand oder Linkshänder, die mit der, machen das die andere. So. Und jetzt signalisiere ich mit der anderen Hand, die praktisch so ein, ja, wo ich mit schütze, ne? Damit zeige ich, ich führe diese Faust auf die andere Hand und die umfängt die. Das heißt, ich selber lerne zu regulieren meine Kompetenz der Gewalt oder meines Engagements. Lerne ich selber zu regulieren. Und das lernen wir dann. Das heißt, wir stehen gegenüber, dann der entschiedene Akteur zielt auf den anderen in verschiedenen Geschwindigkeiten, aber wird nie den Stab des anderen berühren. Und das geht nur auch mit allem Engagement, wenn ich wirklich spüre, hier, ich stelle dir meine Kraft zur Verfügung. Und jetzt sind wir beim Alltag einer Beziehung. Wir lernen was, Budo Kampfkurs, das generalisiert sich ja. Da kommen ja viele Paare, jetzt sie wollen, ja, wie machen wir das denn? Wie ihr beiden das genau macht im Miteinander, braucht eine Vorbereitung, nämlich dadurch, ich stelle dir meine Kraft zur Verfügung und du dein ganz Engagement. So, das lernen wir erstmal durch den Körper, damit das zur Verfügung steht. Und jetzt ein weiteres, viele kommen ja, wir wollen Kommunikation lernen, richtig. Aber erst, wenn ihr das überhaupt könnt, ein Gegenüber zu sein. Und dann trainieren wir das spiegelnde Resonanzgespräch. Spiegeln, ich bin dir ein Spiegel, ich bin dir wieder ein Gegenüber. Du erzählst mir was und ich wiederhole alles wortwörtlich. Das ist ganz wichtig, nicht paraphrasieren oder so. Ich bin heute Morgen aufgestanden, du bist heute Morgen aufgestanden. Da habe ich mit meiner Mutter gesprochen, da hast du mit deiner Mutter gesprochen. Und meine Mutter war ziemlich durch den Wind. Und deine Mutter war ziemlich durch den Wind. Das war sehr anstrengend für mich. Das war sehr anstrengend für dich. Also, mein Ganzes als entschiedener Akteur wird vom anderen wohlwollend gespiegelt. Und im Spiegel sehe ich mich. Und dann entwickelt sich was in mir selber. Und ich höre von dem anderen. Also, es ist ein ganz wichtiges Training, miteinander in einen Dialog zu kommen, aber nicht in einen Schlagabtausch, sondern wo Dialog zu einem gemeinsamen Denken wird.
Also ich finde das total spannend und ich möchte dir so mal ein paar Punkte geben, wie ich genau in diesen zwei Schritten am Anfang arbeite, weil diese Verletzung, dieses aufeinander einprügeln, das kommt ja aus meiner Sicht ganz oft daher, dass jemand einen noch so einen Trigger berührt, wo noch was wehtut. Und mein Ziel ist hier immer in meiner Praxis, dass ich sage, die Kunden sollen eine coole Sau werden. Ich möchte, dass eigentlich mich kaum ein Mensch aus der Ruhe bringt. Ich möchte diese Macht anderen Menschen nicht geben. Dafür muss ich aber bei mir gucken, wo sind meine Triggerpunkte? Und wann immer jemand mich verletzt und ich überreagiere, denke ich, okay, was für ein Arschengel. Auf der einen bin ich vielleicht sauer, auf der anderen Seite ist dieser Mensch ein Engel, weil er zeigt mir, hier ist noch was, da muss ich hinschauen. Ja, und super. Punkte wirklich zu nehmen und zu sagen, warum bin ich jetzt auf 180, nur weil mein Mann, ich sage jetzt mal, beim Kochen was kritisiert hat. Und dann zu überlegen, wie kommt das denn? Womit hat es was zu tun? Habe ich sowas schon mal erlebt? Ja, stimmt. Als Kind wurde ich oft kritisiert. Was denke ich denn da über mich? Ich bin nicht gut genug. Vielleicht sollte ich da mal dran arbeiten. Und diese Dinge zu nehmen, sodass diese Situationen, wo ich mich angegriffen fühle oder wo ich so gereizt bin, dass ich andere angreife, dass sie sich schon mal ziemlich reduzieren. Das ist schon mal einer der Punkte. Und das zweite ist, zwischen Reiz und Reaktion ist ja diese halbe Sekunde.
Ja, genau. Dieser Reaktion, das heißt das, glaube ich.
Und wenn ich es schaffe, nicht automatisiert sofort drauf zu hauen, so wie du das ja auch trainierst, das sind wir jetzt Parallelen. Ich lerne meinen Klientinnen und Klienten hier Meditation. Ohne spirituellen Überbau. Ja. 5 Minuten setzen wir uns hin, ich zeige, wie es geht. Weil viele denken immer so, oh mein Gott, das ist so schwierig und ich brauche jetzt einen Buddha und Räucherstäbchen. Nein. Hinsetzen, mir reicht eine App. Ich kann sagen, hallo Siri, Timer auf 5 Minuten, fertig, aus. Und dann einfach zu sagen, hey, wenn du das öfter machst, es gibt immer ganz viele gute Gründe, warum Meditation toll ist, aber dieser Grund im Bereich Paarbeziehung ist für mich, die halbe Sekunde Zeit zu haben, noch drüber nachzudenken, wie ich reagieren könnte und nicht sofort draufzuhauen. Und das kann man trainieren. Du machst es so, ich mache es so.
Wunderbar. Ich merke das, wenn ich mit meiner liebsten Dara zusammen bin, dann verstummt die manchmal, weil ich ja als Gegenüber auch eine Herausforderung bin. Gebe ich ja zu. Nee, sagt sie, ich merke das dann. Nein, sagt sie, ich habe eine Zweitreaktion gelernt. Das heißt erstmal nicht, Erstreaktion, Zweitreaktion ist von dem Julius Kuhl, Persönlichkeitstheorien. Wir haben so eine Erstreaktion, aber wir können eine Zweitreaktion lernen. Und dann festzustellen, was hat mich eigentlich verletzt, was hat mich irritiert. Das hat nämlich was mit mir zu tun. Und wenn ich da offen bin für mich und weiß, der andere will mir ja nichts Böses, dann kann ich auch sagen, was ist denn in mir angetriggert worden? Und nur so komme ich doch weiter, nur so kann ich doch lernen.
Aber also, weißt du, dieses Bewusstsein haben aber natürlich viele Menschen nicht, weil woher sollen sie es haben, Rudolf? Man lernt einfach Beziehungskompetenz nicht in der Schule. Und darum finde ich das so passend, dass du es die Partnerschule genannt hast. Und wenn ich Menschen von deiner Arbeit erzähle, sage ich immer, der Rudolf, der macht sowas Tolles, der macht Seminare mit Eltern, die haben, man darf sogar seine Kinder mitnehmen. Da sieht man mal, wie sehr ihm das am Herzen ist, dass man da Kinderbetreuung hat, damit wirklich die Eltern lernen können oder auch Menschen ohne Kinder, aber man hat die Möglichkeit, auch mit Kindern zu lernen, wie geht Beziehung. Und du bist ja der Einzige, den ich in einem Paartherapie-Kongress kennengelernt habe, der sagt, du versuchst immer, die Beziehung zu erhalten, weil es einfach, und hast du auch im Buch wunderbar die Studien gezeigt, es maximal schädigend sich auf die Psyche und auch auf die Physis der Kinder auswirkt. Eine Trennung ist kein Zuckerschlecken. Ich bin ja auch als Coach ausgebildet. Ich habe gestern wieder ein Gutachten schreiben müssen, weil ich zwei kleine Mädchen längere Zeit betreut habe und ich habe dieses Leid von kleinen Kindern vor Gericht geschleppt zu werden, aussagen zu müssen. Zu wem willst du lieber? Mama oder Papa? Das ist die Hölle. Es ist die Hölle. Also man kann das den Kindern nicht zumuten. Und diese Kinder, ich habe kein Kind erlebt, was sich nicht selber die Schuld gibt für die Trennung der Eltern. Und die saugen ja wie Schwämme die Angst der Elternteile auf, die Wut, die Trauer, die Hilflosigkeit. Das sind so kleine zarte Wesen und das tut mir dann immer so wahnsinnig leid und drum verstehe ich, dass du alles versuchst, was einfach möglich ist, mit deiner Arbeit die Partnerschaft zu erhalten.
Allererstes Gespräch, das ich mit einem Paar habe und das ganz klar ist, ich halte weder zu ihnen noch zu ihnen, ne? Auch wenn das manchmal erzählt wird, der hält immer zu den Männern, zu den Frauen, Quatsch, aber ich sage eins, ich verbünde mich mit ihren Kindern, ja. Die wollen nämlich, dass Mama und Papa gut geht. Und da setze ich alles dran, dass sie beiden die Kurve miteinander hinkriegen. Das bringt das auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Und selbst, ich sage nochmal, du hast vom Arschengel gesprochen, der hat mir so gefallen. Außenbeziehungen, Freund, Freundin, was weiß ich, sind ja oft der Auslöser zu kommen. Dann sage ich, Leute, die hat euch der liebe Gott immer einen Weg geschickt. Oh, ja, ich sage, sonst wärt ihr doch nicht hier. Dann könnt ihr auch mal gucken, welchen Sinn steckt im Unsinn, dass der oder die eine Außenbeziehung hat. Aber schaut mal, jetzt seid ihr doch hier und ihr seid zusammen hier und ihr leidet aneinander. Das ist auch großartig. Da ist doch noch ganz viel Liebe da. Sag ich, Liebe da? Ja, sicher, sonst würdet ihr doch nicht leiden. Sonst wäre der andere, ist euch doch nicht scheißegal.
Genau. Und das finde ich einfach so schön, da nicht zu verurteilen, sondern es war das Beste, was der oder diejenige tun konnte in der Situation. Manche nehmen sich das Leben, manche nehmen Drogen und dann muss man sich überlegen, ob eine Außenbeziehung nicht vielleicht weniger schlimm ist als die ersten zwei genannten Sachen. Und wenn man aber sagt, okay, es ist aus den und den Gründen entstanden und ich will nicht mehr, dass es wieder passiert, ich arbeite dran, dann ist es doch super. Und jetzt mal was vielleicht, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich habe das schon erlebt, dass ich in meiner Praxis auch Klientinnen oder Klienten erlebt habe, für die war tatsächlich nur eine Partnerin oder ein Partner zu einschränken. Die liebten ihren Mann oder ihre Frau, aber sie brauchten einfach noch mehr, weil sie sich sexuell ausprobieren wollten. Und es gibt ja das Konzept offene Beziehung, das bei manchen Leuten funktioniert. Es hat sehr viele Nachteile, gerade auch wenn Kinder dabei sind, finde ich. Aber wenn keine Kinder da sind und beide es wollen, kann auch das für manche Beziehungen eine Lösung sein. Und für mich als Coach ist es halt wichtig, dass ich nicht das empfehle, wo ich sage, nach meiner Werte- und Moralvorstellung ist es die einzigst wahre Lösung, sondern manchmal mache ich solche Vorschläge, manchmal auch nur, um sie eben abgelehnt zu bekommen. Ne? Wie machst du das?
Ja, also da ist ganz klar, weil dann, ja, dann guck doch, also ich kriege, ist ja die Quantizität des GV, des Geschlechtsverkehrs, da wird ja die Zufriedenheit einer Beziehung aufgemessen. Ich könnte wahnsinnig werden. Aber nichtsdestotrotz sage ich, ja gut, dann nimm du dir doch, geh doch, gibt es überall möglich, ne? Ne, das will ich aber auch nicht. Ja, oder so. Aber genau das kommt man provozierend mit rein und dann müssen die gucken, was will ich dann. Wobei ich auch schon ein paar begleitet hatte, vor 2, 3 Jahren, wo das so ein Thema war. Die gingen also regelmäßig in Swingerclubs rein auch. Und ihm wurde das zu viel. Ach, sagt er, weißt du, wenn wir am Wochenende da waren, bis mittwochs, ich war so durch. Ich konnte kaum mehr. Ne? Und da also nie werten, nie urteilen. Ich habe da Storys gehört, im Miteinander, auch was Sexualität oder andere Dinge angeht, da kann ich, würde ich nie urteilen. Oder selbst nochmal, manche Dinge, da erzählte eine Frau, ja, Mann guckt dann abends Fernsehen, also Videos, sag mal, und ich dachte, oh, da geht es sicherlich um Pornografie. Nee, der war in einer rechtsextremen Szene unterwegs. Genau. Mhm. Aber auch da nicht zu urteilen.
Ja, ist nicht einfach, glaube ich, manchmal.
Ja. Und dann aber zu gucken, wo ist denn der Sinn? Wer suchst du da? Und du suchst da Halt und Zugehörigkeit und das steckt doch dahinter. Und das ist mir wichtig in meiner Haltung, selbst da jemand, ihr beiden seid doch da und das ist ein Thema und so anzunehmen. Erst dann, wenn ich liebevoll mit dem, wie ich bin, angenommen werden bin, ohne verurteilt werden, dann kann ich überhaupt dahin kommen, wo kommt das her, will ich das, welche Rolle spielt das im Miteinander und sowas. Und da habe ich so viele Wahnsinnsentwicklungsprozesse erlebt in mehr als 30 Jahren. Boah. Und das ist so diese, also meine Grundauslage war Carl Rogers, den ich bei den Pfadfindern kennengelernt habe, in der Leiterausbildung in den 70er Jahren. Den habe ich sowas von gefressen. Mit dieser Haltung.
Ja.
Diese Haltung. Und ich erinnere mich in der Schule, don't judge it, we not judge, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Boah, das ist ja wahnsinnig entlastend. Ja,
ist so. Und ich meine, weißt du, ich sage mal, wenn ich dich jetzt beschuldige und mit einem Finger auf dich zeige, in drei in meine Richtung, ist für mich mittlerweile ganz schön blöd, weil ich würde manchmal auch immer ganz gern einfach lästern können. Und dann denke ich jedes Mal, okay, was hat das jetzt wieder mit dir zu tun? Warum musst du dich künstlich überhöhen? Was in dir drin bringt dich denn gerade dazu, so zu handeln? Und ich bin ja ein großer Fan von so Zen-buddhistische Geschichten. Und da sind immer so ganz viele Weisheiten drin, die mein Leben prägen. Und da gibt es eine Geschichte, wo eine Frau dafür bekannt war, dass sie unglaublich viel Schlechtes über andere Menschen spricht. Und in so Paarbeziehungen ist das ja auch sehr häufig, dass, ich sage jetzt mal, mindestens eine der beiden doch sich im Außen etwas negativ äußert. Und da gibt es diese eine schöne Geschichte, wo eine Frau Hilfe bekommen wollte, dass sie sich einfach bessert, Erleuchtung erlingt und sie geht zu einem Meister und er sagt, ich helfe dir, aber ich habe eine Bitte. Morgen kommst du wieder, aber auf den Weg zu mir, bitte bring mir ein Huhn mit, aber rupf es auf den Weg zu mir. Und sie denkt sich, komischer Ratschlag, was soll das? Und sie fängt an zu laufen am nächsten Tag, rupft während sie läuft halt die Federn ab. Es ist ein längerer Weg von einer Stunde, bis sie da war, war es endlich gerupftes Hühnchen und ganz stolz präsentiert sie das Huhn. Und der Zen-Meister sagt, vielen Dank, jetzt hätte ich gerne, dass du mir die Federn noch gibst. Dass du mir die Federn noch gibst. Ja, die sind mittlerweile in aller Winde zerstreut. Und wenn ich schlecht über meinen Partner spreche, ich kann das nicht zurücknehmen. Und ich finde es ganz schwierig, wenn ich hinterher wieder zusammenkomme und dann eigentlich bei all den Menschen, wo ich gesagt habe, wie furchtbar meine Partnerin oder mein Partner ist, eigentlich müsste ich das alles wieder zurückholen, was ich da gesagt habe. Und es ist ja wirklich aus einem Schmerz entstanden und man meinte es vielleicht nicht so. Und ich habe echt Jahre gebraucht, bis ich mit meinem jetzigen Mann erst gelernt habe, Dinge, die ich blöd finde, mit ihm zuerst zu besprechen und nicht mit meinen Freundinnen.
Ja.
Und die Federn verstreue.
Ja. Oh, das kenne ich so manche. Ja. Freundinnen haben so gute Ideen, was man eigentlich machen müsste und schmeiß ihn doch endlich raus.
Ja. Das finde ich übrigens immer sehr übergriffig, dass ganz oft in der Therapie ich würde mal sagen, oft direktiv gesagt wird, sie müssen sich jetzt trennen. Wo ich denke, das ist übergriffig. Also ich glaube, dass sehr viele Therapeutinnen und Therapeuten zu wenig wissen, um das einschätzen zu können, oft nicht die Ausbildung haben, so wie du sie hast. Und so viele Kinder unnötig leiden. Und wenn man sehr geschwächt ist psychisch und mir sagt eben, mein heiliger Gott, Therapeut, trenne dich, das ist deine Lösung, ist natürlich die Gefahr, dass jemand es auch macht.
Genau. Das ist, Katharina Klaes hat in ihrem Buch, nochmal sind die Paartherapie, recherchiert, einfach mal online geguckt, 100 Adressen aufgerufen und ganze 5, also Websites für Paartherapeuten, hatten überhaupt eine Ausbildung, fundiert wussten, was sie machten. War entsetzt, aber es trifft so zu.
Ja.
Also, und deshalb ist es total wichtig, wirklich als erstes, sage ich immer, ich schreibe den Leuten ja einen ersten Brief, wenn die mich anschreiben, spüren sie in den ersten 10 Minuten, ob sie richtig sind, ob sie hier nicht, das sage ich allen, die das hören und sehen, ne? Spüren sie, bin ich da angenommen oder nicht? Und wenn nicht, Finger davon weglassen.
Ja.
Finger weglassen. Und erst wenn ich mich wirklich angenommen weiß, dann kann sich was entwickeln. Das Wichtige ist ja, dass wir beide in eine wirklich gute Beziehung kommen. Also frage ich mich, nach einer Zeit könnte ich dem alles sagen, weiß ich, das ist da gut aufgehoben oder nicht? Hm. Dann kann sich erst das entwickeln.
Wenn ich jetzt mal versuche, so die wichtigsten Tipps, die du mitgeben kannst, um Coaches oder auch Therapeutinnen und Therapeuten, die uns zuhören, so eine Möglichkeit zu geben, noch besser, noch geiler zu coachen und zu therapieren, damit eben mehr Paare zusammenbleiben. Hast du so, ich würde mal sagen, 3 oder 5 Punkte, wo du mal so kurz sagen kannst, was sind so die Dinge, die man da mitnehmen kann aus deiner Erfahrung?
Das war auch ein Spruch, der bei mir in der Küche hing. Als ich vor vielen Jahren eine leibtherapeutische Ausbildung gemacht habe, eine sehr gute, mussten wir als allererstes sagen, wenn ich so, was ist wichtig? Genau, diese Frage, die du gerade gestellt hast. Ne? Und dann kam sie ja, man muss ja gut zuhören können und Entschuldigung. Also wirklich, ich hatte gute Ideen. Und ich habe geschrieben, mit mir selbst in Kontakt bleiben.
Mhm.
Boah, ich dachte, das ist sowas Gutes, angepackt. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Mit mir selbst in Kontakt bleiben. Ein zweites, wenn es auch manchmal schwierig wird, aber wirklich so eine Einstellung habe ich, manchmal sage ich mir, ich muss die Leute lieben lernen, manchmal. Manchmal muss ich mir Mühe geben. Und immer dahinter das verletzte Kind, das verletzte Mädchen, verletzten Jungen zu nehmen. Mir zu sagen, jeder hat zu seinem Zeitpunkt sein Bestes versucht, er weiß nur nicht, wie es geht. Glaub das. Also das ist schon mal wichtig, um überhaupt eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Ein weiteres würde ich sagen, wir sind in einer Zeit, wo, ich sag mal, die Frage ist, was ist eine Krise eigentlich? Im Moment, vielleicht haben wir eine Krise der Normalität. Was ist noch normal? Oder steht die Normalität in der Krise? Es gibt so viele Möglichkeiten, Paarbeziehungen zu gestalten. Und da blicken viele gar nicht mehr durch. Und vor allen Dingen, jeder kann ja seine Ideen in die Welt posaunen. Oder trennen sie mich mal oder was? Ja? Und da gilt es auf den tiefsten Wunsch, nämlich nach Verbundenheit, den zu achten. Wir sind neurobiologisch von unserem Ganzen angelegt auf Verbundenheit. Wir sind im Mutterleib groß geworden. Da gab es eine Nabelschnur. Und in dieser Nabelschnur lernen wir was verleiblich, nämlich, um jeden Tag größer zu werden, mich zu entwickeln zu können, brauche ich die Verbundenheit.
Mhm.
Ohne Verbundenheit. So, und diese Grunderfahrung nehmen wir mit. Und deshalb suchen wir uns eine Beziehung, wo wir das haben, wo wir diese Verbundenheit haben. Da kann ich mich entwickeln. Ähnlich wie so der Windvogel am Meer, der hat eine Schnur und da oben kann ich mich dann entfalten. Aber wer die Schnur wird losgelassen, dann trudel ich runter. Das heißt, wir brauchen eine exklusive Beziehung in der Intimität. Und Intimität ist viel mehr als Sexualität. Ja, in der Intimität möglich wird, dieses Aufgehobensein. Wir brauchen diesen Susan Johnson sagt von der emotionsfokussierten Seite. Wir brauchen so diesen sicheren Hafen, in dem wir immer wieder zurückkommen können. In dem ich die Sicherheit habe, mein Partner, meiner Partnerin, wie du das vorhin gesagt hast, von dir und deinem Mann, dem kann ich alles erstmal erzählen. Und dann klärt sich ja vieles. Wenn da keiner ist, der sagt, das muss aber so machen, der einfach es aufnehmen kann. Und zu wissen, ich baue eine Beziehung auf, ich habe ein Ziel, wo ich hin will. Und zu wissen, mit welcher Zugehensweise schaffe ich das. Also du kommst vom Neurocoaching her, ich bin Pädagoge, sage ich mal, ich setze wie heißt es, kreative Medien ein. Ich habe ja viel mit dem Körper. Das muss einem selber sein und jeder hat was anderes. So, aber das muss ich wissen. Wie erreiche ich das Ziel? Und erst wenn ich weiß, durch mein eigenes Leben, meine Lebenserfahrung, mit diesem habe ich das erreicht, selber erreicht, komme ich weiter, dann kann ich das anderen vermitteln. Ja. Und dann fühlen sich die Menschen bei uns wohl. Da kommen die gerne. Ey, die machen manchmal Anreise von 3-4 Stunden mit dem Auto. Da sage ich, oh, da muss das ja richtig gut sein, was du machst. Ne?
Ja, ist so. Also zu mir kommen oft Leute aus dem Ausland hergeflogen, wo ich denke, Wahnsinn.
Ja.
Und ich denke aber, was, wenn ich das, ist es das wert? Wenn ich dadurch eine Beziehung erhalten kann, jetzt über, also abgesehen von dem psychischen, aber auch finanziell, also was das für Ausgaben sind, die das nach sich trägt.
Ja, natürlich. Kann,
möchte man gar nicht drüber nachdenken, aber der seelische Schmerz und das Leid eben auch gerade, wenn Kinder da sind. Von daher würde ich noch gern als Tipp ergänzen wollen, für jeden Coach oder jede Therapeutin und jeden Therapeuten, ich finde es auch sehr wichtig, dass ich für mich meine Paarbeziehung auch gut anschaue, dass ich da nicht aus Versehen wettere mit der Frau über die bösen Männer, sondern dass ich da wirklich auch schaffen kann, neutral zu sein oder zumindest in die Landkarte des anderen gut einzusteigen. Und ich habe, dein Buch, Die Partnerschule, wirklich verschlungen. Und ich kenne ja viele Coaches und ich sage immer, wenn ihr mit Paaren arbeiten wollt, kommt ihr an dem Buch nicht vorbei. Weil da, du hast ja wirklich jede Übung sogar mit Sprachvorschlägen runtergeschrieben. Das heißt, man braucht eigentlich dieses Buch und dann einfach die Erfahrung, die dann die Zeit sich zeigt, um Menschen dabei helfen zu können. Und wenn Leute da noch was dazulernen wollen, sind sie da super bei dir aufgehoben. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, hey, ich möchte gerne mal wissen, wie geht das mit Ringtest und was ist EMDR, dann können die natürlich gerne auch zusätzlich EMDR-basiertes Neurocoaching auch bei mir kennenlernen. Oder eben das, was sie selber jetzt schon machen, dafür nutzen, dass einfach wirklich mehr Paare die Chance haben, wieder die Liebe zu leben, die sie ja auch machten.
Ich möchte das sehr verstärken, was du zum Schluss noch ergänzend gesagt hast. Ich glaube, das Wissen um die eigene Beziehung, wie gestalte ich die, meine Fallen, meine Herausforderungen, meine eigenen Bindungsmuster zu erkennen, sind ganz wichtig, sonst, wenn ich da blind bin, also wir lernen immer dazu, ich werde jetzt 72 bin ich hoch, wir lernen immer dazu, ne? Wenn wir das nicht tun würden, ja, immer mehr über uns erfahren, wie soll ich dann Paartherapeut sein? Sonst passiert Folgendes, dass ich Sachen ausagiere, die eigentlich meine eigenen Szenen sind. Und deshalb, interessant, die letzte Fortbildung, die ich gemacht habe an der Europäischen Akademie in Hückeswagen. Wir hatten 16 Teilnehmer. Mehr nehme ich nicht. Upsala, ist runtergerutscht im Stuhl. Mehr nehme ich nicht. Und zwar, weil mit 16 Leuten kann man gut arbeiten. Da kommen 3 Frauen hinterher zu mir. Ja, wäre doch so gut. Können wir nicht unser Mal? Kommt Leute, bringt ihn mit beim nächsten Mal. Es geht ja immer um die Selbsterfahrung, meine eigene Beziehungsgestaltung, ne? Und das trifft's, was du gerade sagst, in meiner eigenen Beziehung. Und das merke ich bis heute. Es geht immer weiter mit dem Lernen. Ich verstehe immer mehr, wie Barbara tickt und sie, wie ich ticke. Und das ist die Grundlage, dass wir uns liebevoll annehmen mit unserem Gewordensein, mit unserem Patchwork jeder Seins und da ist ganz viel möglich, das, was wir uns doch sehen, anzukommen, da angekommen zu sein. Und uns da, Barbara, sag mal, du bist Wind unter meinen Flügeln. Was wollen wir zu lernen?
Das habe ich heute Morgen meinem Mann gesagt. Ich habe gesagt, weißt du was? In erster Ehe war ich verheiratet. Da fühlte ich mich so, als ob meine Flügel gekappt werden. Und du pustest mir unter meine Flügel noch Wind, dass ich noch höher steigen kann. Das ist so großartig. Von daher, wie schön, dass Partnerin diese Erfahrung auch macht.
Ja, ja. Und meine erste Ehe habe ich nach 36 Jahren beendet. Ich hatte es dir, glaube ich, mal erzählt. Ich will das jetzt hier in dem Podcast nicht vertiefen, aber ich sag's mal verkürzt. Mir ist es mit meiner Frau, ach, auf die Formulierung, nicht so wir oder so, das lernen wir auch. Mir ist es mit meiner Frau nicht gelungen, Kontrolle über unsere Konflikte zu erlangen. Und das ist das Entscheidende, Kontrolle über die Konflikte. Konflikte kommen, haben ihre Geschichte und das ist nicht gelungen. Deshalb habe ich mich dann nach 36 Jahren scheiden lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und bin jetzt seit knapp 10 Jahren mit Barbara zusammen, ein Geschenk des Himmels.
Ja, also oft ist eine vermeintliche Ich bin nicht Beziehungsfähigkeit einfach auch nicht der richtige Partner, oder man war halt vielleicht wirklich.
Ja, klar.
Ich kann nur sagen, bei mir war es auch der nicht richtige Partner. Wir sind seit 19 Jahren wirklich glücklich, aber es ist wirklich, ich glaube, dass heutzutage viele Menschen zu früh aufgeben.
Ja. Weißt du?
Man kann einfach mit Tinder sich den nächsten her swipen, mein Gott. Aber einfach zu bleiben und zu sagen, da ist etwas schwer. Und auch mal um den Partner oder um die Beziehung, ich sage es mal, im positiven Sinne zu kämpfen.
Ja, ja.
Etwas, was ähnlich wie die Wegwerfprodukte heute halt nicht immer möglich ist. Und ich wünsche mir einfach, und darum war mir das Gespräch heute mit dir so wichtig, dass wir unseren Multiplikatoren einfach nochmal diese Werkzeuge oder dieses Wissen in die Hand geben. Es ist möglich und es ist so viel mehr möglich. Und ich sage immer zu meinen Klientinnen, immer mal einmal zu viel probiert, die Beziehung zu retten, als einmal zu wenig. Du möchtest
wunderbar.
Nicht vorwerfen, dass du es nicht alles probiert hast. Wenn es dann nicht geht, okay. Aber genau. Lieber einmal zu viel. Mhm. Okay, Mensch, Rudolf, ich glaube, wir beide könnten jetzt noch 5 Stunden sprechen. Ich weiß, dass unser Podcast wahrscheinlich eh schon wieder viel zu lang ist. Ich möchte mit der Geschichte aus dem Vorwort enden, das Katharina Klees dir geschrieben hat, die geschrieben hat, dass sie gehört hat, dass in Hawaii, wenn ein Paar einen Konflikt hat, alle im Dorf aufhören, das zu tun, was sie gerade machen, sondern sich alle erstmal darum kümmern, dass es diesem Paar wieder gut geht. Weil sie wissen, nur wenn es dem Paar gut geht, geht es auch diesem Dorf und dieser Gesellschaft gut.
Das ist es.
Wie schön wäre es, wenn wir einfach nicht weggucken, wenn Nachbarn verstritten sind, also Eheleute verstritten sind, sondern wenn man einfach sagen würde, hey, es gibt Hilfe. Und viele wissen das nicht. Viele wissen nicht, dass man da was machen kann, dass man Beziehungskompetenz lernen kann. Und von daher freue ich mich heute über eine Möglichkeit mehr, dein Wissen, das, was ich erlebt habe, einfach in die Welt zu tragen und appelliere einfach an alle, die uns zuhören. Glaub dran, es ist immer mehr möglich, als man denkt. In diesem Sinne, Rudolf, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich danke jedem, der uns zugehört hat. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen, wie du, die du gerade das gehört hast, das empfindest. Was hast du vielleicht heute von uns beiden gelernt? Was können wir noch von dir lernen? Schreib mir gerne über WhatsApp. Und dir, lieber Rudolf, wünsche ich jetzt noch einen wunderbaren, ganz tollen Tag und mach bitte noch 20 Jahre deine Arbeit weiter. Die Welt braucht dich.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie-für-neurocoaching.de. Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.